Das fünfte Ochsenbild, den Ochsen zähmen. Kommt nur im geringsten irgendein Gedanke auf, dann folgt diesem unumgänglich ein nächster, endloses Nacheinander. Im Erwachen ist es wahr, im Umherdenken wird alles unwahr. Halte den Zügel fest und erlaube dir kein Zögern. Tja, macht es euch doch wieder bequem, bitte. Kommt nur im geringsten irgendein Gedanke auf, dann folgt diesem unumgänglich ein nächster. Dazu brauche ich euch eigentlich nichts zu sagen. Das kennt ihr, das wisst ihr. Ohne Ende. Nur mit Gewalt kann man da eingreifen. Im Erwachen wird es wahr, im Umherdenken wird alles unwahr. Im Erwachen wird es wahr, im Umherdenken wird alles unwahr. Wenn man erst mal anfängt, im Umherdenken wird es unwahr, dann meint das ja, dass jeder Gedanke, der einen Begriff benutzt, der Bedeutungen benutzt, der Beziehungen herstellt, der Sinn herstellt, über ein Ereignis, oder über ein Ding, für ein Ding, dich aus dem unmittelbaren Kontakt mit dem Erleben herausbringt. Das heißt, du stehst schon daneben. Ne? Und du fügst dem Erleben, dem Ding sozusagen, oder dem Menschen oder dem Begriff oder dem, was irgendjemand sagt, etwas Eigenes dazu. Das heißt, du erlebst gar nicht mehr das, was Wirklichkeit ist. Und im Zen geht es genau darum, es geht immer genau darum, möglichst nah die Wirklichkeit wahrnehmen und erleben zu wollen. Ich sitze manchmal oder auch beim Gehen irgendwo, so, und dann sage ich mir, ich will die Wirklichkeit genau erleben. Das heißt, das geht nur, wenn ich dem, was ich erlebe, keinen Gedanken hinzufüge. Dann ist unmittelbarer Kontakt da. Das ist das, was man das erste nennt, habe ich ja schon drüber gesprochen. Eigentlich ist es der allererste Moment des Wahrnehmens. Und wenn man da drin bleiben kann, wenn man da drin eine Weile jedenfalls bleiben kann, das passiert, ich habe es ja gestern schon erzählt, in Schreckmomenten oder in irgendwelchen Überraschungsmomenten, wenn man da drin bleiben kann. Erwachen heißt hier also, wenn du die Wirklichkeit wirklich so wahrnimmst, wie sie ist. Kein Denken. Deswegen sollte man das Denken durchaus benutzen, auch die Begriffe benutzen. Ja. Nur in diesen Momenten sollten sie eigentlich nicht aktiv sein. Und wenn du sie benutzt, dann weißt du, dass du auf der Landkarte bist und nicht auf der Straße. Nicht in der Wirklichkeit, sondern du bist in der Landkarte, und deswegen wird auch immer gesagt, die Welt ist geistbeschaffen. Das meint das. Die Welt, in der wir leben, mit der wir umgehen, in unserer Fantasie, mit unseren Gedanken, in unserem Handeln, ist so gut wie nie die reale Welt, sondern die Welt, die wir uns zusammengebastelt haben durch unsere Gedanken. Das sollte man immer wissen. Das ist das Entscheidende. Im Doksan können wir lernen, dass Denken und Logik Zusammenhänge herstellen bei der Lösung eines Koan, so einer Frage, nie zu einer Wahrheit führen. Das heißt, du kommst mit Logik, mit Nachdenken über ein Problem nie an einen Punkt, wo du sagen kannst, das ist das Letzte, das Allerletzte, was dazu ausgesagt werden kann. Da gibt es nichts Tieferes mehr, das ist also die Wahrheit. Also es gibt keine Aussage, die du mit Logik erreichen kannst, die nicht noch weiter hinterfragt werden kann, wo man nicht noch tiefer gehen kann. Bis hin, eigentlich bei jeder Frage, die man irgendwo stellen kann, über diese Welt oder über dich oder sonst was, ist die Frage, existiert überhaupt außerhalb meines Geistes etwas? Gibt es euch so, wie ihr hier sitzt, überhaupt in Wirklichkeit? Nicht? Da lacht man drüber. Aber letztlich ist das eine Frage, die ich nicht beantworten kann. Es könnte genauso sein, dass ich nur in einer Traumwelt lebe und es euch gar nicht gibt. Ja, aber das muss man sich schon klar machen, nicht? Das ist sozusagen, also an einem solchen Punkt endet sozusagen jede Möglichkeit, etwas auszusagen. Stimmt es oder stimmt es nicht? Und jede Logikfrage, die du in die Welt hineingibst, weiß ich was, egal ob die Matten sauber sind oder nicht, das Trivialste. Wenn du das immer weiter hinterfragst, landest du genau da. Gibt es die überhaupt? Ja? So. Komm nachher nochmal auf das zurück, bei den letzten Ochsenbildern. Also das lernt man im Doksan. Und deswegen ist es im Doksan bei allen Koan, verboten ist Quatsch, falsch, irgendetwas darüber zu sagen, etwas zu erklären oder sowas. Man kann schon Worte benutzen, aber bei ganz wenigen Koan, wo es tatsächlich um Worte geht. Aber alles, was Erklärung bedeutet, Sinngebung oder sonst was, ist falsch. Der Meister Zung Kao, den ich gestern schon mal zitiert habe, zitiere ich nochmal. Er sagt, Verbegrifflichung ist ein tödliches Hindernis für den Zen-Schüler, gefährlicher als Giftschlangen oder wilde Tiere. Menschen von starkem Intellekt sind immer wie besessen von dem Wunsch, alles in gedankliche Begriffe umzusetzen. Sie können in all ihren Tätigkeiten sich niemals ganz davon freimachen. Monate und Jahre vergehen und dieses ihr Verlangen wird immer nur stärker. Ohne es zu wissen, werden der Geist und die Verbegrifflichung schrittweise zu einer Einheit. Wer sich davon freimachen will, entdeckt, dass es unmöglich ist. Deshalb sage ich, Giftschlangen und wilde Tiere kann man meiden, aber es gibt kein Mittel, der verstandesmäßigen Verbegrifflichung zu entgehen. Intellektuelle Menschen wollen den niemals fass- und ergreifbaren Dharma immer mit einem besitzergreifenden Geist erfassen und festhalten. Was ist das für ein Geist, der ergreifen und festhalten will? Es ist der Geist, der befähigt ist, zu denken und abzuwägen, die Verstandesseite des Intellekts. Halte den Zügel fest und erlaube dir kein Zögern. Mal angenommen, wir sind nicht diese super intelligenten Menschen, die überhaupt gar nicht davon aufhören können. Man kann nicht denken trainieren. Man kann wirklich trainieren, beim Sitzen natürlich vor allem am besten, tatsächlich so sehr auf seine Gedanken zu achten, dass man nicht mehr über nur über Zählen oder Atembetrachtung oder sowas mal kurze Zeiten erlebt, wo es nicht denkt, ja, sondern indem man seinen Geist beobachtet, was tut sich da. Und tatsächlich dahin kommt, dass man Momente erlebt, die können auch länger sein, durch Konzentration, wo es nicht denkt. Das Problem dabei ist nur, dass man da gleichzeitig da nicht den Kontakt zu der Umwelt so richtig halten kann. Also man kann nicht in Kontakt wirklich treten mit dem Fußboden oder mit jemandem oder so, weil man sich auf den Geist konzentrieren muss. Was tut sich hier oben gerade? Ja? So. Eine Lösung dieses Problems gibt es aber doch, nämlich das Denken hört von alleine auf, wenn du nicht mehr an dir interessiert bist. Der Motor für das ganze Denken ist an sich selber interessiert sein, sich wichtig nehmen, Angst um sich selber haben. Also eigentlich auch wieder Gier und Hass. Angst um sich selber haben und etwas haben wollen. Wenn das aufhört, ist es ganz leicht, dass das Denken aufhört. Ja. Das kann man, habt ihr auch schon, ohne es bewusst wahrzunehmen, auch erlebt. Es gibt Momente im Leben, wo man nichts für sich haben will, definitiv, wo es einem überhaupt nicht um sich selber geht, wo man nichts vermeiden will, nichts haben will. Es gibt Momente, wo man vor allem manchmal in Begegnung mit Menschen auch, in den ersten Augenblicken so, dass wenn man das wahrnehmen würde, dass es dann tatsächlich nicht denkt, ein paar Sekunden lang. Es ist nur eine Frage der Achtsamkeit, das zu bemerken. Das geht. Das sechste Bild. Heimkehr auf dem Rücken des Ochsen. Der Kampf ist vorüber. Gewinn und Verlust sind zunichte geworden. Der Hirte spielt selbst vergessen auf seiner Flöte die ländliche Weise der Dorfknaben. Ruft ihn einer an, so wendet er sich nicht um. Zupft ihn einer am Ärmel, so will er nicht halten. Man könnte denken, es sei vollbracht. Aber wo will er denn noch hin? Der Kampf ist vorüber. Gemeint ist, dass wir nicht mehr gegen uns selber kämpfen, sondern dass du dich annimmst, wie du bist. Auch den Ochsen. Also, dass du dahin kommst, dass du deine Gedanken, deine Gefühle, alles, was da so wirre im Kopf rumrappelt, lassen kannst. Gut, es ist so. Es ist so. Es stört mich nicht. Und dann hört das auf, dieses, ich will dieses Denken nicht haben, weil es mich stört an der Konzentration. Nee, lass es doch rappeln. Mit der Konzentration ist ja das Problem, oder warum es uns stört hier, beim Sitzen vor allem, ist, weil wir meinen, wir müssten einen ruhigen Geist haben, um dann sozusagen in ein tiefes Samadhi kommen zu können. Also wirklich in einen ganz tiefen, ruhigen Konzentrationszustand. Das ist was Schönes, tiefes Samadhi, klar, aber das ist gar nicht Zen, darauf kommt es gar nicht an. Das muss man gar nicht haben. Im Zen kommt es nur darauf an, wach und aufmerksam zu sein. Also alles mitkriegen, was passiert. Sowohl in mir, in meinem Kopf, mit meinen Gefühlen, mit meinem Körper, genauso wie draußen. Ja? Dass es also auch weg ist oder sich auflöst, sozusagen dieses Problem, das hatte ich am Anfang, in den ersten Jahren, immer viele Jahre, eigentlich, ich konnte mich wunderbar konzentrieren auf meinen Bauch und auf den Atem. Raphael hat mich mal vor versammelter Mannschaft, das war ein Sessi mit 70 Leuten, 60 Leuten, laut als Samadhi-Wichser bezeichnet. Ich konnte das damals auch. Wirklich, das ist dann so konzentriert zu sein auf seinen Atem oder auf Mu oder Atemzüge zählen, dass tatsächlich man die Außenwelt im Grunde im Bewusstsein gar nicht mehr im Bewusstsein hat, sondern nur noch tief in sich selber im Bewusstsein ist. Das ist ein unglaublich befriedigender Zustand. Der hört natürlich sofort wieder auf, sobald man da rauskommt wieder. Nicht? Da sagt man ja, Samadhi ist wie eine umgedrehte Flasche. Nicht? Du gehst da rein, gehst hoch, oder kannst du auch andersrum machen, hoch und tief, sehr egal, bis ganz bis zum Boden der Flasche sozusagen, wo dein Geist vollständig ruhig ist, wahrnimmt und egal, was da noch kommt, irgendwo entsteht ein Gefühl oder sonst irgendwas, es entsteht keine Reaktion. Du bist also nur noch ganz tiefe Wahrnehmung. Und mein Problem war, ich konnte das nur in Bezug auf mich selbst, auf meinen Körper sozusagen, habe mir mal vorgestellt, mein Geist, mein Bewusstsein sinkt hier runter bis in den Bauch. Ich konnte es nicht die ersten Jahre gleichzeitig das Außen genauso klar wahrzunehmen. So. Irgendwann hat sich das aber von allein im Laufe der Zeit aufgelöst, sodass ich jetzt Samadhi, manchmal habe ich das Gefühl, ich kann das gar nicht mehr. Also sozusagen auf den Grund der Flasche und du nimmst innen und außen gleichzeitig ganz, ganz klar wahr. Du hörst die Straßenbahn hier, wenn du hier sitzt und du hörst die Stimmen da unten und Geräusche und alles und nichts löst in dir aus. Der Geist ist vollkommen ruhig. Ja, so. Das ist ein toller Zustand. Der kann, ich konnte das auch für eine ganze Sitzrunde. Heute gelingt mir das irgendwie nicht mehr. Und manchmal finde ich es schade, weil es so geil ist. Aber ich weiß, das ist eigentlich nicht Zen. Zen ist hier ganz stinknormal rumsitzen und nur hellwach sein. Alles wahrnehmen. Ja? Einschließlich der eigenen Gedanken. Einschließlich des Ochsen. Und du akzeptierst, dass er da ist. Ist halt so. Gut, kein Problem. Aber in diesem Bild sind es immer noch zwei. Es ist immer noch so, dass hier bin ich, der meine Gedanken beobachtet. Also das heißt, meine eigenen Gedanken, das, was der Ochse da alles treibt in mir, ist sozusagen Objekt meiner Wahrnehmung. Und ich bin der Wahrnehmende. Gewinn und Verlust sind zunichte geworden. Gier und Hass packen dich nicht mehr hilflos. Das heißt, sie sind nicht weg. Es ist nicht so, dass keine Gier mehr da ist und keine Lust auf irgendwas und was haben wollen. Aber du merkst es. Du fällst auch immer wieder mal in irgendein Loch weiß ich was, Verletztheit oder Ärger oder irgendwie sowas. Ja? Ihr kennt diese Geschichte, ich gehe eine Straße, nicht? So. Gut, muss ich also nicht wiederholen. Oder doch? Für dich schon. Es gibt so einen Schnack, der geht so. Ich gehe eine Straße, da ist ein Loch, ich falle hinein. Okay. Und bin ärgerlich und stinkt mir. Wer hat da dieses Loch gemacht und auch keinen Zaun drumherum oder sowas? Beim nächsten Mal, ich gehe eine Straße, da ist ein Loch, ich falle hinein. Ach, so ein Mist. Ich weiß doch, dass das Loch da ist. Bin wieder reingefallen. So was Blödes, kletter wieder raus. Ich gehe eine Straße, da ist ein Loch, ich falle hinein und klettere wieder heraus. Und als letztes, ich gehe eine andere Straße. So, das passiert immer noch. Ja, so. Das heißt, da ist irgendwo einerseits das Wissen, oder nicht einerseits, da ist das Wissen, dass alle Dinge eigentlich leer sind. Nicht? Da ist ein Loch, ja, wo ist das Problem? Ich bin reingefallen, wo ist das Problem? Ich kletter wieder raus, wo ist das Problem? Es hat alles keine Bedeutung, tut niemandem weh. Und spontan ist die Fähigkeit auch da, eben, ich sag mal, frei zu entscheiden, wie gehe ich damit um. Ja? Meine Frau ärgert mich, nein, sie ärgert mich nicht, ich ärgere mich über meine Frau wegen irgendwas, spüre, dass der Ärger hochkommt. Ja? So die Energie, richtig so Energie, die vom Bauch aus irgendwo hochkommt. Und kann spontan entscheiden, wie gehe ich damit um. Lasse ich es raus, lasse ich mich drauf ein oder nicht? Oder reagiere ich anders? Ja? Aber ich falle halt immer noch in das Loch. Der Ochse ist nicht zahm geworden, aber der Hirte ist stärker geworden. Und hat sich befreit, weil es dir nicht mehr so sehr, sag ich mal, immer noch, aber nicht mehr so sehr um dich selber geht. Ja. Oder wie ich gestern auch sagte, das Spektrum dessen, was dich noch berührt und was dir Ärger und Schwierigkeiten macht oder sonst irgendwas oder dich anzieht, ist halt kleiner geworden auch, viel kleiner geworden. Und es gibt eben kein Jammern mehr, wenn etwas Unangenehmes geschieht. Das merke ich schon allein dann, wenn ich irgendwo sitze, beim Sitzen hier sowieso, aber nehmen wir mal an, du sitzt irgendwo in einem Konzert oder irgendwo draußen, da unten im Dings. Du guckst mal die Leute an, erinnerst dich an dich selber. Es gibt kaum jemand, der länger als eine halbe Minute wirklich still sitzt. Ja? Sondern es ist dauernd irgendeine Bewegung da, und sei es noch so eine kleine, weil es an der linken Pobacke ein bisschen drückt oder der Arm auf der Lehne irgendwo nicht ganz bequem ist oder also man ist eigentlich, fast jeder ist permanent in irgendeiner Bewegung. Ja? Und bei mir merke ich, ich sitze da und der Hintern tut weh und da ist kein Reagieren. Ja? Also wenn er richtig weh tut schon, aber wenn er halt so wie üblich halt ein bisschen drückt oder weiß ich irgendwas, ja, es bewegt sich nicht, da ist gar nicht mehr der Antrieb da, sich zu bewegen. Das macht doch nichts. Ja? Also ohne Nachdenken jetzt, ohne eine Entscheidung zu treffen, ich bewege mich nicht, sondern ich stelle fest, es tut sich, es ist kein Antrieb da, jetzt sage ich mal, kleineren Unannehmlichkeiten auch immer sofort ausweichen zu wollen. Das Leben wird einfach leichter. Ich habe dieses kleine Buch von Schulasi, ob es ein Pole ist oder ein Tscheche, ich glaube ein Tscheche ist es, ja. Der hat Geschichten über Rinsa erfunden, über Linchi. Das heißt, Morgengespräche im Kloster des Linchi. Finde ich total nett und manche, viele unglaublich intelligent. Eine lese ich euch mal vor. In seinem Kloster zitierte der Abt Linchi eines Morgens ein Gespräch zwischen dem Kaiser Wu der Liang-Dynastie und Bodhidharma. Vor einigen hundert Jahren, begann Linchi sein Gleichnis, hat der Kaiser Wu den heiligsten Patriarchen Bodhidharma zu sich gerufen. Meister, sagte der Kaiser, viele Weisungen habe ich schon von dir erhalten. Der Kaiser war Buddhist. Ich weiß, was der Tod ist, wie ich den Tod erwarten soll. Ich weiß, was mit der Seele nach dem Tod geschieht. Nur das weiß ich nicht, wie ich leben soll bis zu meinem Tode. Wie ist das tugendhafte Leben? Was ist Tugend? Die Tugend ist wie ein leichtes Gehen, Kaiser. Wie ein leichter Spaziergang, einfach. Daran erkennst du sie am ehesten, antwortete der Patriarch. Und als ob er es eilig hätte, drehte er sich auch schon auf seinem Absatz um. Meister, hielt ihn der Kaiser Wu zurück, erörtere die Lehre. Sage mir, was ich tun soll. Soll ich mehr Klöster bauen? Soll ich mehr für Tempel, für meine Ordensleute spenden? Oder soll ich mich als Mönch kleiden und ein strenges Gelübde ablegen? Sagt Bodhidharma, wann bin ich tugendhaft? Du kannst mehr ausgeben für Tempel und deine Ordensleute, aber die Großzügigkeit ist noch keine Tugend, Kaiser. Die Großzügigkeit erwartet eine Belohnung, eine Gegenleistung. Das strenge Gelübde aber ist direkt Dummheit. Buddha wurde geradezu wütend, wenn er irgendwo einen Asketen sah. Das ist nicht der Weg der Tugend, Kaiser. Die Tugend ist wie ein leichtes Gehen, sagte ich schon. Was hätte sie mit Kasteiungen zu tun? Soll ich also mit harter Hand regieren? Soll ich ein kämpferischer Eroberer sein? Ist Siegen Tugend, Bodhidharma? Weder arm noch reich, noch fromm noch heldenhaft zu sein, ist Tugend, Kaiser, antwortete der Patriarch. Weiters ist weder gut zu sein, noch ehrlich, noch heilig, noch weise zu sein, Tugend. Überhaupt bedenke, dich irgendwo hervorzutun. In Wettstreit zu treten mit anderen, wäre das deiner würdig? Warf der Patriarch Kaiser Wu die Frage auf und beantwortete sie dann auch, nein, Kaiser, das wäre nicht würdig, wäre kein tugendhaftes Benehmen, es wäre Anstrengung. Nun ist aber die Tugend wie leichtes Gehen, ein leichter Spaziergang nur, vergiss das nicht, sagte er und ließ den Kaiser allein zurück. So schloss der Abt Lin Shi sein Gleichnis über die Tugend in seinem Kloster am Ufer des Huo-Do-Flusses. Ich finde das so wunderschön und bin auch durch diese Geschichte erst vor kurzem irgendwie so drauf gekommen, dass ich dachte, ja, eigentlich ist es so, nur wenn das, was ich tue, leicht ist, wie ein leichtes Gehen. Dann ist es richtig, dann stimmt's. Egal, was ich tue, egal, was ich vorhabe, wenn es leicht ist, ist es richtig. Und umgekehrt, wenn es schwer ist und anstrengend ist, also nur Dinge, die ich freiwillig tun kann, nicht in der Arbeit, was man alles so machen muss, ja. Aber auch darauf kann man das beziehen. Nicht? Wenn es schwer ist, stimmt irgendwas nicht. Wenn ich mich für zu dick halte und will unbedingt abnehmen und das Abnehmen schwer ist, dann stimmt irgendwas nicht mit mir, mit dem Wollen da. Ja? Das Leben soll ein leichter Spaziergang sein. Vergiss das nicht, sagte er. So stelle ich mir das sechste Ochsenbild vor. Heimkehr auf dem Rücken des Ochsen. Ja.